Welcome.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Pof.
Hallo Martin.
Hallo Walter.
Hallo Walter. Mir geht es gut. Und dir?
I'm getting.
Langsam wird es bei mir auch wieder.
Yeah, it takes a little bit longer.
Es dauert ein wenig länger als noch mit 20.
Correct.
Richtig.
Aber wir wissen ja, woher unsere Stärke kommt.
Sprichst du von 20 Jahresstufen?
Yes.
Ja, ich bin schon in der zweiten Stufe.
Well,
nun, ich hatte so ein bisschen was von einer Hiob-Erfahrung. Aber ich bin dabei, aus dem Loch herauszukrabbeln.
Nun, das Wichtige ist das Ende von Hiobs Geschichte.
Das hoffen wir doch.
Lass uns mit einem Wort des Gebets beginnen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder die Gelegenheit gibst, diese Gespräche zu führen. Wir bitten dich, dass du unsere Gedanken mit dem Heiligen Geist erleuchtest. Und Herr, gib uns auch die Kraft, das zu tun. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Martin,
irgendwie hatten wir den Eindruck, dass wir über Anbetung und Musik sprechen sollten. Was macht man angesichts des überwältigenden Inputs von Seiten der Welt, was Musikstile und Anbetungsstile betrifft?
In terms of music styles and worship styles.
Was ist angemessen? Was ist nicht angemessen? Das sind schwierige Fragen und sie schaffen große Auseinandersetzungen.
Das mit Sicherheit. Es gibt viele Leute, die etwas verstört sind, was Musikstile betrifft.
Nun, du warst in der Rave-Szene. Würdest du die Rave-Musik in die Kirche bringen?
Nun, wir versuchten es anfangs. Nicht, als ich Adventist wurde, aber ich mich wieder für den christlichen Pfad entschloss. Wir versuchten es mit christlicher Rave-Musik.
Und du denkst, dass sie angemessen ist?
Nein, heute nicht mehr.
Wenn man übrigens diesem DJ gegenübersteht, ist das nicht eine Form der Anbetung?
Nun, es gibt tatsächlich viele, die sagen, dass Musik eine Religion ist.
Ja, es ist eine Religion.
Es ist eine Religion, wenn man sich nur, wie du schon sagtest, den DJ vorne ansieht. Oder auch, wenn es ein Künstler ist, das spielt keine Rolle. Er ist da vorne, er bekommt alle
Aufmerksamkeit.
Jeder hat seine Hände in die Luft gestreckt. Alle wiegen sich hin und her oder schreien oder hüpfen auf und ab. Jeder ist nach vorne fokussiert.
Wenn man das in die Gemeinde bringt, betet man dann nicht die gleiche Gottheit an, die man in der Rave-Szene angebetet hat?
Ja, leider ist es so.
Gut, das sind verzwickte Fragen. Und die Menschen haben ihre Lieblingsmusikstile. Und sie denken, dass sie sich einfach umwandeln und in die Kirche bringen können.
Schau, und da liegt das Problem. Manchmal sagen sie, okay, aber man kann diese Musik doch gebrauchen, um Menschen dort zu erreichen. Also, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich gehe zurück zur Raver-Szene, um Menschen dort zu erreichen, wird das funktionieren?
Ich bezweifle das, Martin. Man muss aus diesem System herauskommen, man muss es hinter sich lassen. Und man muss lernen, worum das alles geht. Wir dienen einem hohen und heiligen Gott. Und die Musik sollte der Musik des Himmels und den himmlischen Chören so nahe kommen, wie es nur möglich ist.
Oh ja.
Die Frage lautet natürlich, was machen die himmlischen Chöre? Kann man sie sich vor seinem geistigen Auge vorstellen, wie sie christlichen Rock machen?
Nein, nicht nach den Studien, die ich durchgeführt habe. Jetzt beginne ich zu begreifen, wie Gott, nun worum es Gott geht.
Unabhängig vom Genre, an das man gewöhnt ist oder das einem gefällt, gibt es doch gewisse Veränderungen, die stattfinden müssen. Es muss eine Neuprogrammierung geben. Das Problem ist, wenn man versucht, Menschen in den Kirchen zu halten. Und da gab es eine Reihe von Experimenten dazu, bei denen man versuchte, unsere Kirchen in ein derartiges kulturelles Umfeld zu verwandeln.
Ja.
Sieht man sich deren Geschichten und Frucht an, sind die meisten gegangen und zu Sonntagskirchen geworden.
So ist es. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, es gab dieses One Project. Läuft es nicht noch?
Ja.
Das ist eines davon. Und viele Gemeinden sind gegangen.
Sie sind weg. Denn der Stil zieht einen in die vorherige Kultur zurück, die, wie behauptet wird, nicht so einschränkend und lockerer und all das sei. Was machen wir also und wie verändern wir uns? Ich bin jetzt aus einer viel früheren Generation als du. Ich wuchs im Zeitalter der Beatles und Rolling Stones auf. Übrigens sind ein paar dieser alten Knacker immer noch unterwegs.
So ist es.
Und sie haben ihre Melodie noch nicht geändert.
Nun, es ist interessant, dass du gerade diese beiden erwähnst. Denn laut dem Bild, das man von ihnen hat, sind sie einander entgegengesetzt.
Ja.
Die Beatles sind die konservativeren, netten und die Rolling Stones sind die richtigen Rocker.
Und sie sind offensichtlich satanisch. Das Lied ja. Sympathy with the Devil und all diese Dinge, aber dahin wollen wir gar nicht.
Nun, ich wollte einfach sagen, dass die Beatles eigentlich kein bisschen besser sind.
Nein, sie sagten, dass sie beliebter als Jesus sind.
Und all die Dinge, die sie einführten, östlichen Mystizismus und was sie sonst noch alles hereinbrachten.
Richtig. Ich bin nie so richtig auf so etwas abgefahren. Als ich ein Jungspund war, war es bei mir diese eher psychedelische Musik, wie Muddy Blues.
Like the Moody Blues.
Ja.
Das waren gebildete Leute, aber es gab diese Nuancen in der Musik und Schwingungen in der Musik, die ganz klar unter der Gürtellinie waren.
Schau, es ist interessant, dass jede Musikrichtung auch eine Droge hat, die sie begleitet.
Stimmt. Später wechselte ich eher zu Country- und Westernmusik. Manche dieser Musik war sehr melodiös, wie Roger Whittaker und all diese Sänger. Die Frage ist jetzt, ob es jetzt in der Kirche angemessen ist, weil es einem in der Welt gefällt. Eine schwierige Frage.
Ja, schwierig.
Worum geht es den himmlischen Chören? Man kann so einen Funken davon erhaschen, wenn man zu seiner Bibel geht und schaut, welche Art von Instrumenten für die Anbetung Gottes geschaffen wurden. Welche Instrumente waren akzeptabel und welche nicht? David machte in seinem ersten Anlauf, die Bundeslade zurückzubringen, einige Fehler. Und es kam ihm teuer zu stehen. Dann gab es ein paar Berichtigungen. Sie waren auch ausgebildete Sänger. Und es war keine kleine Schar. Und es gab Freimaurerstimmen und Männerstimmen, die singen mussten. Und sie mussten harmonieren. Harmonieren ist eine der höheren Ebenen in der Musik. Das ist die intellektuelle Ebene. Man hat die Melodie, den Rhythmus, die Harmonie. Und daraus muss es eine bestimmte Mischung geben, die für einen erhabenen und heiligen Gott angemessen ist. Ich bin heilig, also sollt auch ihr heilig sein. Lass uns also dieses Thema betrachten. Wir haben es Mir ist wohl in dem Herrn genannt, was natürlich der Titel eines Liedes ist. Lass uns einige dieser Dinge ansehen.
Ja.
Hier haben wir einen Brief von 1850 vom Geist der Weissagung. Darin heißt es, ich sah, dass wir ständig nach oben streben und die Vorherrschaft über die Mächte der Finsternis behalten müssen. Ich sah, dass der Gesang zur Ehre Gottes oft den Feind vertrieb und das Rufen ihn zurückschlagen und uns den Sieg geben würde. Diese Sache mit dem Rufen. Was ist das genau? Ein lärmendes Durcheinander? Oder ein heiliges Rufen, eine Musik mit Crescendo?
Ich bin mir sicher, dass es das und nicht die Rockstimme ist, die laut und hoch kreischt.
Richtig. Die Bibel spricht oft über dieses Rufen. Aber es ist Gesang aus voller Kehle.
Ja.
Das bedeutet es. Erhebt man nicht seine Stimme, wenn man ruft?
Ja.
Wenn man also singt und es ein Rufen nennt, erhebt man nicht die Stimme?
Ja, man erhebt seine Stimme.
Okay. Als kehliger Laut oder muss es immer noch harmonisch, melodiös und so weiter sein?
Ja.
Gut. Singen kann also den Feind zurücktreiben. Je größer die Schwierigkeiten sind, desto begeisterter sollte man singen. Das bedeutet das doch im Grunde. Nicht mit Gewimmere singen.
Nein.
Ich sah, dass Gott in Israel zu wenig gerühmt wird und es zu wenig kindliche Einfalt gibt. Das sind zwei sehr wichtige Punkte.
Die kindliche Einfalt hatten wir schon behandelt.
Man muss Gott rühmen. Es darf also nicht das Ich oder die Welt im Fokus haben, sondern Gott muss im Zentrum stehen. Und man muss diese kindliche Einfalt haben. Das heißt, dass man die Grundzüge haben muss, die es für das Ohr wohlgefällig machen.
So ist es.
Ich fragte den Engel, warum es in Israel nicht mehr Kraft gab. Darauf sagte er, ihr lasst die Verheißungen Gottes zu schnell fahren. Drängt mit euren Bitten zum Thron und haltet im Glauben aus. Wenn Gesang eine Form des Gebets ist und Gesang auch eine Form der Anbetung ist, enthält es dann auch Bitten?
Ja.
Gut. Ist es nun eine Mantra-ähnliche Wiederholung oder ist es eine Bitte?
Eine Bitte. Sobald es zum wiederholten Mantra wird, verliert es all seinen Einfluss.
Und die Bibel sagt ganz klar, dass man dann wie ein Heide ist. Glaubt, dass ihr die Dinge erhaltet, für die ihr bittet, und ihr werdet sie empfangen. Wenn ein Lied ein Gebet ist, dann ist es auch ein Anliegen. Es kann ein Lobpreis sein, es kann voller Dank sein, es kann all das sein, aber es kann auch ein Anliegen enthalten. Ein lärmendes Durcheinander schockt die Sinne und pervertiert das, was, wenn es richtig ausgeführt würde, ein Segen wäre. Kann das gottgefällige Rufen oder der gottgefällige Gesang aus voller Kehle irgendwie mit einem lärmenden Durcheinander in Einklang stehen?
Nein.
Nein, oder?
Nein.
Kein Lärm?
Nein.
Schreien, kreischen und seine Stimme so gebrauchen, dass man dabei schon fast heiser wird, scheint nicht angemessen zu sein, richtig? Satanische Mächte vermischen sich mit dem dröhnenden Lärm und feiern Karneval, und das wird als das Wirken des Heiligen Geistes bezeichnet. Wir sehen das im großen Umfang in der Rave-Kultur.
Nun,
bei Rockkonzerten.
Ja, und jetzt hat man ein Problem.
Und in Kirchen.
Das ist es. Denn das Problem ist doch folgendes. Wenn man es aus dem säkulären Umfeld gewöhnt ist, ist es leichter, es auch mit hineinzunehmen, wenn man in die Kirche geht. Und dann schockiert es einen tatsächlich nicht mehr.
Nein, weil man daran gewöhnt ist.
Das ist eine schwierige Sache. Denn sobald man sich einmal daran gewöhnt hat, muss man mit dem, was Gott möchte, in Einklang kommen, um sich davon loszumachen.
Nun, das Vorgehen der Welt ist doch, dass man desensibilisiert wird.
Zu 100%.
Für die subtileren Prinzipien des Gebets. Wenn man diese Kultur in sich hat und auch in dieser Stimmung ist, betet man dann wirklich zu einer außerhalb von einem selbst liegenden Quelle oder befriedigt man dann ein inneres Verlangen?
Ein Gefühl.
Ja, ein Gefühl. Das, was in der Vergangenheit war, wird es in der Zukunft geben. Satan wird Musik durch die Art, wie sie aufgeführt wird, zu einer Falle machen. Lass uns fremdartigen Darbietungen keinen Platz einräumen, die in Wirklichkeit die Gedanken vom tiefgehenden Wirken des Heiligen Geistes wegbringen. Gottes Wirken ist immer von Ruhe und Würde gekennzeichnet. Ist Herumgehüpfe, Geschrei und Gestikulierung Ruhe und Würde?
Nein.
Nein.
Aber natürlich hat man ein Problem, denn was war damals mit dem Tanzen vor dem Herrn?
Aber das war immer in einem Kontext des Krieges, wenn die Menschen auszogen, um ein Heer zu treffen.
Ja, da muss man wieder den Kontext heranziehen.
Und als sie zurückkamen, war das ein Akt der Anbetung. Da war das nicht eingeschlossen. Hier ist eine Aussage von Martin Luther. Martin Luther hatte einige interessante Dinge zu sagen. Er beschäftigt sich auch viel mit Musik. Und er schrieb einige wunderbare Lieder. Ich kann mit Sonderlingen nichts anfangen, die Musik verachten. Denn Musik ist ein Geschenk Gottes. Musik vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst dadurch alle Laster, allen Zorn und Hochmut und dergleichen. Nach der Theologie räume ich der Musik die höchste Stelle und die größte Ehre ein. Wieder vertreibt sie Dämonen? Gut, wenn nun die Musik in der Rave-Szene und auch bei einem Rockkonzert prinzipiell genau dieselbe ist, fühlen sich die Dämonen in einem solchen Umfeld nicht pudelwohl?
Ja, leider ist das so.
Okay. Hier ist noch ein Zitat von ihm. Wir können den Teufel nichts mehr verärgern, als damit, Jesus zu lehren, zu verkündigen, von ihm zu singen und zu sprechen. Stimmt das mit dem überein, was wir im Geist der Weissagung gelesen haben?
Ja, definitiv.
Okay. Deshalb mag ich es so, wenn wir mit schallernder Stimme... Ist das eine laute Stimme?
Das ist mit lauter Stimme, aber nichts, was die Sinne schockt.
Okay. Wenn wir mit schallender Stimme in der Kirche singen, et homo factus est, et verbum caro factum est. Der Teufel kann diese Worte nicht aushalten und fliegt fort, denn er spürt wohl, was darin enthalten ist. Oh, wie schön wäre es doch, wenn wir genauso viel Freude an diesen Worten hätten, wie der Teufel sich davor schreckt. Martin, was erschreckt ihn so? Nun, diese Worte. Was bedeutet denn et homo factus est, et verbum caro factum est? Es bedeutet, er wurde Mensch und das Wort wurde Fleisch. Es ist also wieder Christus-zentriert. Und sobald etwas Christus-zentriert ist und nicht egozentrisch ist, kann der Teufel es nicht aushalten. Denn Christus und der Teufel stehen in Feindschaft zueinander. Wo Christus angebetet wird, kann Satan nicht teilnehmen.
Nein, er muss fliehen.
Er muss weichen. Wenn wir also einen Akt der Anbetung haben, müssen wir aufpassen, dass es nicht allgemein ist.
Das ist wahr.
Sondern es muss sehr konkret sein.
Ja.
Okay. Aber die Welt verdammt Gottes Worte und Werke, weil sie ihnen in einer schlichten und einfachen Weise gebracht werden. Nun, gute und Gottesfürchtige sind davon nicht beleidigt, denn sie schätzen den ewigen himmlischen Schatz und Reichtum, der darin verborgen liegt, die so kostbar und herrlich sind, dass Engel es erfreut, sie anzusehen. Sind auch Engel mit eingebunden, wenn wir singen?
Definitiv.
Wenn wir von Jesus singen,
ja.
Wenn wir über die Erlösung singen,
ja.
Wenn wir ihn als Schöpfer ehren, wenn wir ihn als Gesetzgeber preisen, wenn wir ihm gehorchen, sind sie dann erfreut?
Definitiv.
Gehorchen sie ihm denn?
Ja, das lässt mich daran denken, als Jesus geboren wurde, da sangen die Engel den Hirten zu.
Ja, und was sangen sie? Sie sangen, Ehre sei Gott in der Höhe. Genau das, was hier steht.
Ganz genau.
Gott wurde Fleisch und das Wort wurde Fleisch.
Auch wenn man zu Hiob geht, den du erwähnt hattest, die Söhne Gottes sangen.
Sie sangen.
Die Bibel erwähnt sogar, dass Gott singt.
Ja, und dass Jesus singen wird. Er wird über dich jubelnd frohlocken.
Ja.
Das muss sehr faszinierend sein. Das muss vollendeter Gesang sein, wenn Gott selbst singen wird.
Ja, das muss es. Nun, ich kann es nicht erwarten.
Ich kann es auch nicht erwarten. Martin, lass uns ein einfaches Kirchenlied betrachten, wie etwa, mir ist wohl in dem Herrn. Und sieh dir die Geschichte hinter dem Lied an. Was bewog Menschen, diese Lieder zu schreiben? War das eine Larifari-Erfahrung oder war das eine tiefgehende, entscheidende Zeit im Leben eines Menschen?
Schau, die Sache ist doch die, besonders für die jüngere Generation, wobei ich mich selbst da auch einschließe. Wenn man das erste Mal hört und Kirchenlieder nicht gewöhnt ist, weil man all die anderen Musikrichtungen gewohnt ist, sagt man sich am Anfang, nun, also damit muss etwas passieren.
Das ist altmodisch, da muss man etwas machen.
Daran müssen wir etwas ändern. Das wurde schon früher einmal im Geist der Weissagung erwähnt. Es ist nicht nur, Man muss sich die ganze Weise ansehen, wie das Lied aufgeführt wird. Dann beginnt man zu verstehen, was es bedeutet.
Wenn es richtig dargeboten wird.
Ja, das war das Wort. Es ist nicht einfach der Liedtext, sondern auch die ganze Struktur des Liedes.
Man kann nicht einfach den Text nehmen und ihn in einen weltlichen Rahmen setzen.
Nein, da gibt es ja immer dieses
Argument, das die Leute gebrauchen.
Sie sagen, ja, aber in Wirklichkeit höre ich mir das Lied nicht an, sondern der Text ist so wunderschön. Nun, dann kann man sich auch eine Frage stellen, wenn man ein ziemlich hässliches Foto von etwas Perversem hat und eine nette Bildunterschrift dazu setzt, etwas aus der Bibel, wird es das Bild nicht besser machen.
Stimmt.
Deshalb ist es so, dass es einem eine ganz neue Bedeutung eröffnet, sobald die ganze Struktur passt und man noch diesen wunderbaren Text hat.
Der Text dieses Lieds lautet: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Diese Person erlebt offensichtlich großen Kummer. Aber sie hat Frieden mit Gott. Im Refrain heißt es: Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn.
Nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul.
Steckt in diesem Vers Lehre?
Ja, sehr viel Lehre.
Gut. Die Umstände, in denen er sich befindet, sind definitiv nicht rosig. Und auf seiner Seele lastet Kummer. Er betrachtet das Meer und wie Wellen anrollen. Das erinnert ihn an etwas, was ihn bekümmert. Doch dann kommt der Friede von einer Lehre, dass nämlich seine Sünde nicht nur teilweise, sondern als Ganzes ans Kreuz genagelt wurde und er sie nicht mehr tragen muss. Meine Seele lobpreise den Herrn. Meine Seele lobpreise den Herrn. Enthält es eine Botschaft?
Ja, Erlösung.
Die nächste Strophe: Herr, beschleunige den Tag, an dem mein Glaube wird zum Schauen. Das heißt, jetzt lebe ich im Glauben und erwarte den Tag, an dem ich es tatsächlich sehen werde.
Ja, so wie wir es schon früher besprochen hatten. Es wird keinen Glauben geben, wenn wir in den Himmel kommen.
Nein, dann brauchen wir keinen Glauben, weil die Realität dessen Platz einnehmen wird. Wolken entschwinden wie eine Buchrolle, die Posaune erklingt, der Herr kommt herab. So ist es meine Seele wohl in dem Herrn. Liegt darin Trost?
Ja, auch wenn es etwas kummervoll ist, schaut man auf diesen wunderbaren Tag und es geht einem dennoch gut.
Sagt einem das Lied, dass man sich in tiefem Kummer befinden kann? Doch wenn man seine Augen fest auf die Versöhnung richtet, man dennoch Frieden haben kann?
Ja.
Der einen durchströmt wie ein Fluss. Sehen wir uns die Geschichte des Liedes an. Horatio Spafford, 1828 bis 1888, war ein erfolgreicher Anwalt und investierte in Chicago in Immobilien. Er und seine Frau Anna hatten einen Sohn und vier Töchter. Sie lebten ein Leben der Wohltätigkeit und des Dienstes in ihrer Kirche. Sie waren gute Christen, begütert und wohlhabend, in der Gesellschaft anerkannt. Sie waren Menschenfreunde und halfen den Armen. Alles, was ein guter Christ tun sollte. Bis zum Jahr 1871. In jenem Jahr verlor sie ihren vierjährigen Sohn durch Scharlach. Und ein paar Monate später löschte das große Feuer von Chicago das meiste seiner Immobilien aus. Das klingt wie die Geschichte von Hiob. Sie schafften es die nächsten beiden Jahre, bis 1873 das Schicksal erneut zuschlug. Die Spaffords hatten geplant, als Familie Europa zu besuchen, aber Geschäfte hielten Horatio auf. Unterwegs stieß das Schiff, auf dem Anna und ihre vier Töchter reisten, mit einem anderen Segler zusammen und versank schnell. Nur Anna überlebte. Sie sandte ein erschreckend kurzes Telegramm mit den Worten "Allein gerettet" an Horatio.
Saved alone.
Man kann die lähmende Trauer Spaffords beim Erhalt der Nachricht nur erahnen. Doch als er selbst unterwegs war, um Anna zu treffen und sich sein Schiff der Stelle näherte, an dem seine Töchter ertrunken waren, wurde er inspiriert, den Text für das Kirchenlied »Mir ist wohl in dem Herrn« zu schreiben. Anders als viele Lieder über Herzenskummer hat es wenig, das zum Fokus, was verloren ging, als den Ort, an dem Hoffnung zu finden ist. Zweifelsohne war Spafford vom Verlust seiner Töchter erschüttert. Doch inmitten seiner Verlust wandte sich sein Herz der Treue Gottes und den Wirken Jesu zu, Sünder zu erretten. Das Kirchenlied verniedlicht oder überspielt weder die Tragödie noch den Schmerz, sondern es verkündet vielmehr, dass Gott auch dabei gegenwärtig und noch größer als diese ist.
Ja.
Würdest du sagen, dass das bedeutungsvoll ist?
Oh, darum geht es doch beim Erlösungsplan und in der ganzen Bibel.
Ist das nicht die Art von Lied, die man singen möchte, wenn man eine schwere Zeit durchmacht?
Unbedingt. Aber weißt du was? Sogar wenn es einem gut geht, möchte man doch dieses Lied singen.
Okay. Jesus stillt den Sturm. Matthäus Kapitel 8, Abvers 23. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. War er ein abwesender Eigentümer?
Oh Mann, ja, so empfanden sie es.
Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. In einem anderen Evangelium heißt es, kümmert es dich nicht? Stimmt's? Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Friede wie ein Fluss.
So ist es, dieser Sturm, der so tobt.
Aber zuerst ist da der Sturm, dann die Reaktion. Was war die Reaktion? Sich an Jesus zu wenden. Martin, wenn wir anbeten, und inmitten der Lebensstürme anbeten. Was ist da die Lösung?
Jesus.
Jesus zu suchen, richtig?
Okay.
Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Sie sehen sich wieder das an, was vor Augen ist, und verpassen die geistliche Botschaft. Wie erwirbt man sich also geistige Erfahrung? Durch Schicksalsschläge, wie es scheint.
Ja, so ist es leider. Die Bibel ist voll davon.
Ja, voll davon und man muss gewisse Lektionen lernen.
Ja, sogar der Geist der Weissagung ist voll davon, wenn man die Zeugnisse für die Gemeinde Band 1 liest.
Das ist absolut unfassbar. Entweder kommt man dahin, wo sich Hiobs Frau befand, fluche Gott und stirb, oder man sagt, auch wenn er mich schlägt und ich sterbe, werde ich ihm dienen. Eines von beiden.
Und dann singt man, mir ist wohl in dem Herrn.
Richtig. Nun, hier sahen wir die Sache mit dem Sturm. Wir sahen in der Bibel, wie der Sturm einen mit Christus verbinden sollte. Ansonsten würde der Sturm einem den Frieden nehmen und man würde zusammenbrechen. Der Sturm ist also dazu da, um einen mit Christus zu verbinden. Im Vers 2 spricht das Lied über den Erlösungsplan. Meine Sünden nicht nur zum Teil, sondern im Ganzen. Die Bedingung für die Vergebung, die Schritte zur Erlösung sind, bekennen, bereuen, glauben, verändern. Würdest du zustimmen?
Das muss man. Und wenn man irgendeinen Schritt auslässt, ist es keine vollständige Reue.
Okay. Also jede Anbetung Gottes muss aus einem dankbaren Herzen kommen. Denn wie könnte man Gott ohne Dankbarkeit anbeten?
Das stimmt. Oder man betet ihn aus Furcht an.
Ja.
Das kann nicht funktionieren.
Wie meine atheistische Schwiegermutter zu sagen pflegte, warum muss ich über dieses Essen beten? Ich arbeite dafür. Und ich fragte sie, aber hast du es erschaffen, damit du es essen kannst? Man muss also bekennen, man muss bereuen, man muss glauben, man muss sich ändern. Ohne Veränderung ist das Vorhergehende sinnlos. Es muss also ein Ergebnis geben. Es kann keine tägliche Routine sein, wie etwa Zeitung lesen.
Nein.
Hier ist noch ein Zitat. Diejenigen, die warten, um sich selber der göttlichen Gunst würdig zu machen, ehe sie es wagen, die Verheißungen Gottes zu beanspruchen, begehen einen ernsten Fehler. Jesus allein reinigt von Sünde. Nur er kann unsere Übertretungen vergeben. Er hat sein Wort gegeben, unsere Bitten zu hören und das Gebet derer zu gewähren, die im Glauben zu ihm kommen. Viele haben eine unbestimmte Idee, dass sie eine wunderbare Anstrengung machen müssen, um die Gunst Gottes zu gewinnen. Ich bin jetzt noch nicht bereit, zu Gott zu gehen, weil ich diese Sache noch nicht in Ordnung gebracht habe. Das sagen sie doch, oder?
So ist es.
Aber alles Selbstvertrauen ist vergeblich. Nur indem der Sünder sich durch den Glauben mit Jesus verbindet, wird er ein hoffnungsvolles, gläubiges Kind Gottes. Martin, wenn wir diese Elemente nicht in unserer Anbetung haben, was auch unseren Gesang umfasst, dann ist es für uns in Wirklichkeit vergeblich.
Ja, denn Gott mag eitle Dinge nicht.
Nein, denn es ist eine religiöse Erfahrung und eine religiöse Erfahrung ist Christuszentriert. Wir hatten darin auch schon Rechtfertigung, stimmt's? Meine Sünde sind nicht nur teilweise, sondern als Ganzes ans Kreuz genagelt und ich trage sie nicht länger. Von der Rechtfertigung weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unsere Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir die Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden, aus Gnade um Christi willen durch den Glauben, nämlich wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn dieses Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zugerechnen, wie der heilige Paulus zu den Römern im 3. und 4. Kapitel sagt. Würdest du dieser Aussage zustimmen?
Ja, ich stimme dieser Aussage zu.
Nun, Martin, woher stammt sie?
Das kommt vom Augsburger Bekenntnis.
Gut. Wer schrieb denn das Augsburger Bekenntnis? Das war Melanchthon. Melanchthon verfasste es und sie hatten ein sehr tiefes Verständnis über Rechtfertigung. Der Geist der Weissagung sagt deutlich, dass sie das richtige Verständnis von Rechtfertigung hatten. Es ist also gut, das zu lesen. Lasst uns also nochmals lesen. Wir lehren, dass der Mensch vor Gott nicht nur durch eigene Kraft, Verdienste oder Werke gerecht werden kann, sondern aus freien Stücken um Christi willen durch den Glauben gerechtfertigt wird. Wenn er glaubt, dass er im Gunst angenommen ist und seine Sünden um Christi willen vergeben sind, da durch seinen Tod Genüge getan hat für unsere Sünden. Diesen Glauben rechnet Gott als Gerechtigkeit in seinen Augen zu. Wobei Römer 3 und 4 zitiert wird. Bestreitet das die römisch-katholische Kirche? Ja, sie nennen es Anathema. Also, mit dem Artikel zur Rechtfertigung steht und fällt der eigene Glaube. Und jeder, der den Artikel zur Rechtfertigung nicht annimmt, kann nicht den gleichen Gott anbeten.
Das kann man nicht. Denn einer sagt, durch den Glauben, und der andere sagt, durch Werke.
Richtig. Artikel 12 befasst sich mit Buße. Nun ist wahre rechte Buße eigentlich nichts anderes als Reue und Leid oder das Erschrecken über die Sünde und doch zugleich der Glaube an das Evangelium und die Absolution, nämlich dass die Sünde vergeben und durch Christus Gnade erworben ist. Dieser Glaube tröstet wiederum das Herz und macht es zufrieden. Danach soll auch die Besserung folgen und dass man von Sünde lassen, denn diese sollen die Früchte der Buße sein. Würdest du mir dieser Aussage zustimmen?
Hundertprozentig. Werke entströmen der Buße.
Zuerst also das eine, dann das andere.
Dann das andere.
Man kann das nicht umdrehen.
Nein, wenn man das umdreht,
hat man Christus verneint.
Total.
Man verneint das Kreuz, sein Blut. Kein Wunder, dass die Jesuiten mich so aufregen, wie sie es tun. Denn sie ignorieren die einfachsten Grundsätze der Bibel.
Das ist wahr. Nun, ich möchte da noch etwas zur Rechtfertigung anfügen, nämlich Heiligung. Nun, ich verstehe Heiligung so, wie die Rechtfertigung, wenn man sich den Schächer am Kreuz betrachtet, rechtfertigte Jesus ihn und er heiligt ihn auch noch.
Ja, stimmt.
Wäre er vom Kreuz herabgestiegen, hätte er das Gleiche wie wir alle getan. Er hätte hingehen und geheiligt bleiben müssen.
Das heißt also, Christus erlauben, in ihm zu wirken.
Ja, und dabei bleiben.
Rechtfertigung ist ein juristischer Erlass. Das ist ein Gedanke aus dem Rechtswesen. Heiligung, die verliehene Gerechtigkeit, ist genauso sehr ein Geschenk wie die Rechtfertigung. Es ist nicht etwas, das man wie seine Socke selbst hochzieht, sondern man erlaubt dabei Christus, einen zu verändern.
Ja, und man bleibt dabei. Man soll nicht von unten bis oben dagegen arbeiten.
Und da man eine menschliche Natur hat, wird man straucheln und fallen, aber man muss seine Augen fest auf das Kreuz gerichtet halten und man muss Christus ständig darum bitten, innerlich an einem zu arbeiten.
Ja, die ganze Zeit.
So funktioniert es. In Vers 3 geht es über die Adventhoffnung. Siehst du da eine Entwicklung?
Gewiss doch. Nun, zuerst fing es mit Jesus an.
Da war der Kummer.
Ja, da ging es um den Kummer. Dann die Heiligung und dann die Hoffnung. Aber ständig ist die Abhängigkeit von Jesus.
Richtig. Wir haben uns also hin zur Adventhoffnung bewegt. Es gibt also eine Botschaft. Es gibt eine Theologie und sie stimmen mit der Bibel überein. Das sind die Elemente. Wir sprechen hier nicht über ein bestimmtes Kirchenlied und sagen, bitte sing dieses eine Lied jeden Tag.
Nein.
Denn dann wird es auch zum einem Mantra. Sondern wir sprechen von den Prinzipien, woraus ein Lied der Anbetung bestehen soll. Hier ist ein weiteres Lied. Schau ich zu jenem Kreuz hin, when I survey the wondrous cross. Gehen wir das doch einmal durch. Schau ich zu jenem Kreuz hin, wo einst der Friedensfürst verblich, für Schaden acht ich, was Gewinn, was einst mein Stolz, beschämet mich. Wie steht es um die Theologie in diesem Vers, Martin? Ist es tiefgehend?
Oh ja.
Was macht es mit dem Rühmen des Menschen? Es legt es in den Staub, richtig? Der Geist der Weissagung sagt, bei der Rechtfertigung wird der Ruhm des Menschen in den Staub gelegt. Und hier wird unser Ruhm in den Staub gelegt. Was einst mein Stolz beschämet mich, Herr, lass ich in nichts mein Rühmen sein, nur in des Heilands Opfertod. Fahr hin, o Welt, mit deinem Schein, bleib Jesus, du, mein Herr und Gott. Ist das die Bereitschaft, die Dinge der Welt aufzugeben?
Alles. Auch nicht mehr ein bisschen daran zu hängen.
Nun, Martin, wenn man das nun so herunterspült, la, la, da, da, oder wenn man es so singt, dass man an der Botschaft Anteil nimmt, kann das etwas ändern?
Nun, das muss es. Das ist eine Sache, die wir den Menschen flehentlich ans Herz legen wollen. Also mir und meiner Frau ging es so. Sobald wir anfingen, so zu singen und dabei wirklich auf den Text und die Lehre, worüber wir sangen, zu achten.
Richtig. Nun, Paulus sagt, wenn ich diese Dinge tue, tue ich es im Geist. Ich tue es von Herzen, aber ich tue es auch mit meinem Verstand. Diese beiden müssen ständig verbunden sein. Man kann sie nicht voneinander lösen, denn sonst könnte die Gefühle mit einem durchgehen.
Das stimmt.
Aber hier wird man innerhalb der Struktur gehalten. Sieh, wie von Haupt und Fuß und Hand Kummer und Liebe purpurn floss. Das ist sehr poetisch. Trafen je sich solche Lieb und Kummer schon? Formten Dornen Jesu prächtig eine Kron? Das ist schon ziemlich tiefgehend, ne?
Schon.
Martin, haben wir unseren Tiefgang verloren und uns zu einem einfachen Kehrversen hinbewegt, die leicht über die Lippen gehen, aber nicht unbedingt viel Nachdenken erfordern?
Das ist wahr. Das ist ein Problem, denn ich glaube, dass wir einfach da sitzen und genießen wollen, ohne groß darüber nachzudenken zu müssen.
Dann denkt man nicht, dann hat man eine entspannte Zeit und man sitzt um ein Lagerfeuer und singt. Ich sage nicht, dass wir das nicht machen sollen, aber was richtige Anbetung angeht.
Ja, wenn es um wahre Anbetung geht, möchte man doch über Tiefgründiges sprechen und singen.
Ja, ich denke schon. Wäre mein die Welt mit ihrem Glanz, wär's doch als Opfer viel zu klein. Für solche Liebe nehme ich ganz, ich selbst will Herr das Opfer sein. Martin, bist du willens, das zu singen?
Ja, das möchte ich.
Es ist eine ungeheure Entscheidung.
Ja, das ist es. Denn sobald man das getan hat, gibt es kein Umkehren mehr.
Okay.
Gut. Dieses Kirchenlied basiert auf Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Vom ideenreichen Textdichter Charles Wesley, der selbst mehr als 6000 Kirchenlieder schrieb, habe gesagt, er würde alle seine Lieder dafür geben, hätte er nur dieses eine verfasst. Was einst mein Stolz beschämt mich. Das ist doch interessant.
Und auch wir sollten so empfinden.
Was war die Grundlage des Liedes? Lehre.
So ist es, dass man seinen Stolz ablegen muss.
Ja. Lass uns die Geschichte dieses Liedes When I Survey the Wondrous Cross von Isaac Watts betrachten. Schaue ich zu jenem Kreuze hin, wo einst der Friedensfürst verblich, für Schaden achte ich, was Gewinn, was einst mein Stolz beschämt mich. Einer der größten Verfasser von Kirchenliedern schrieb das wunderbare Lied When I Survey the Wondrous Cross. Isaac Watts wurde in England als erster Sohn in eine Familie aus der Tradition der Dissenter hineingeboren. Obwohl seine Ausbildung in Griechisch, Latein und Hebräisch ihm die Möglichkeit gegeben hätte, ein anglikanischer Priester zu werden, wählte er das Pastorenamt in einer Gemeinde von Dissentern. Wieder einer dieser Rebellen, stimmt's? Es ist interessant, dass Wesley sagt, dass er alles aufgegeben hätte, um dieses eine Lied zu verfassen, das Isaac Watts schrieb. Zu der Zeit, in die Isaac Watts Geburt fiel, wurden in Englands Kirchen nur metrische Lieder gesungen. Doch bis zu der Zeit, als er starb, hatte er den Samen für einen viel komplexeren Hymnengesang gelegt. Seine 600 Kirchenlieder, die sich in 7 Sammlungen befinden, bildeten den Übergang von einem starren metrischen Psaltergesang hin zu einem freieren, theologisch orientierten Hymnengesang.
Ja.
Vergiss nicht, woher sie kamen. Sie kamen aus dem Mittelalter heraus, worin die Musik oft Stimmungen erzeugen sollte und oft rezipiert wurde.
Vor allem, wenn man zur katholischen Kirche geht. Das lief immer auf eine ganz bestimmte Weise.
Das stimmt. Und jetzt richtet Gott die Reformation auf. Und er lehrt sie etwas. Er möchte in der Musik etwas anderes. Wenn nun Gott sie das lehrte, Martin, sollten wir es nicht beibehalten?
Das ist wahr. Aber haben Menschen heute nicht das gleiche Argument, dass man es ein wenig verändern muss, um mit der Zeit zu gehen?
Okay, aber wir sehen uns die Prinzipien an. Lass uns die Prinzipien betrachten. Watts Kirchenlieder enthalten eine komplexe Theologie in einem Format, das für den Gemeindegesang ideal ist. In Liedern sollte das Thema der Predigt nachhallen. Er bestand darauf, dass Lieder in der Kirche umfassend evangelistisch und nicht nur Ergänzungen zu den Psalmen sein sollten. Hymnen sollten auch frei zusammengesetzt sein und nicht nur am Buchstaben der Schrift festhalten. Ebenso sollte die Lieder freimütig die Gedanken und Empfindungen der Sänger ausdrücken und nicht nur ein Nachteil von Ereignissen der fernen Vergangenheit sein. Das heißt, man sollte daran teilhaben. Es muss eine lebendige Interaktion sein. Man kann die Schrift zitieren, aber man kann die Schrift homiletisch benutzen. Man kann sagen, was man empfindet und aus dem Gelesenen gewonnen hat. Er schrieb auch Texte, die zu den bekanntesten Psaltermetriken passten, was jeder Gemeinde die Möglichkeit gab, zu einer Vielfalt an Melodien zu singen, wobei es so angelegt war, dass jeder Satz einen vollständigen Gedanken enthielt. Das war wichtig, da die Kirchenlieder wie die metrischen Psalter vorher von einem Vorsänger oder Chorleiter vorgegeben wurden. Der Vorsänger sang einen Satz vor und die Versammlung wiederholte das Gesungene wie ein Echo. Wenn der Gedankengang sich über 2 Sätzen erstreckt hätte, wäre er von dieser Lehrmethode unterbrochen worden. Watts feilte diesen Vorgang aus, indem er so oft wie möglich einen vollständigen Gedanken in einen einzigen Satz fasste. Gut, wenn man sich diese Methode ansieht, bei der ein ganzer Gedankengang in einen einzigen Satz gefasst wird, kann man das leicht verinnerlichen.
Das ist tatsächlich auch einfach zu merken.
Ja, und wenn man dazu noch reimt, ist es noch einfacher, sich daran zu erinnern. Das ist der Grund, warum man die Schrift heranziehen und noch einen Reim hinzufügen kann, um es leichter auswendig zu lernen.
Ja.
Ein weiteres Beispiel von der Auswirkung seiner Theologie auf seine Liedtexte zeigt sich darin, dass er Texte, die aus dem Alten Testament stammen, bearbeitet, um die Gegenwart Christi zu zeigen. Dadurch ließen seine Hymnegesang Gott den Vater aus der Sicht des Gottessohnes sehen.
Das ist erstaunlich.
Das heißt, dass er das Alte Testament interpretierte und es als Ausleger des Neuen verwendete, stimmt's?
Ja, und genau das sollte man sogar bei der Verkündigung machen.
Richtig. Die ursprüngliche vierte Strophe wird meist ausgelassen, obwohl es ein sehr aussagekräftiges Bild vermittelt. Sie spricht vom Blut, das sich wie ein tiefrotes Gewand über seinen Körper breitet, der dort am Horizont hängt. So bin ich tot für alle Welt und auch die ganze Welt ist tot für mich. Es ist interessant, dass diese Strophe ausgelassen wird. Mir gefällt sie ziemlich gut. Sie ist sehr theologisch. Sie ist sehr tiefgründig und enthält auch die Vorstellung, dass man sich von der Welt absondert.
Ja.
Die Welt hat in der Gemeinde nichts zu suchen.
Nein, nichts. Gott sagte zwar, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt.
Richtig. Nun, Martin, nimmt das die Freude und die Erfahrung weg?
Nein, gar nicht.
Wenn es biblisch ist, sollte sie dadurch sogar vergrößert werden.
Nun, also das lässt einen total an diesen Kerl denken, den wir vor einiger Zeit zeigten, der vorne hin und her lief und herumschrie. Weißt du noch? Man kann an jedem Tag anbeten.
Und hört mit diesem Unsinn auf, dass es nur der Samstag wäre. Gott ist der Gott des Montags, des Dienstags, des Sonntags, des Mittwochs, ganz egal.
Wie bringt man das mit dieser Art von Musik zusammen?
Das ist davon so weit entfernt wie der Osten vom Westen. Wenn die Hände hochgereckt sind und für etwas Beifall gespendet wird, dann ist es am besten, stracks aus dieser Kirche hinauszugehen und zu sagen, das ist zu einer Behausung der Dämonen geworden.
Ja, ein lärmendes Durcheinander.
Ja.
Nun, die Sache ist doch die, dass die Leute sagen, ja, nimm doch diese Musik, um hinzugehen und die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind, und sie dann herzubringen. Aber wenn man sie dann herbringt und sie sich so etwas anhören, fragen sie, was läuft denn hier ab?
Genau. Die letzten beiden Zeilen der Strophe bilden einen Chiasmus, wie der Hymnologe Jed Richard Watson bemerkt. Ein Überkreuzen, wie beim griechischen Buchstaben Chi, findet sich in dieser großartigen vierten Strophe, die die Idee von Galater 6, Vers 14 aufgreift. Dabei ist das Kreuz zu beachten, das durch die Worte Tod und Welt gebildet wird. While I Survey the Wondrous Cross ist eines der schönsten Gedichte von Watts und ein hervorragendes Beispiel, warum er als Wendepunkt im Übergang zum Hymnengesang betrachtet wird. Reverend Carlton Young, der Herausgeber des Methodistischen Gesangsbuchs von 1989, erklärt, dass dieses Lied sich deutlich von Watts früheren Gedichten unterscheidet, die man als Andachtspoesie oder Psalmenumschreibung charakterisieren könnte. Verschiedene Hymnologen stellten fest, dass dieses Lied, das zuerst 1707 in Hymns and Spiritual Songs veröffentlicht wurde, ein hervorragendes Beispiel für seine vielseitige Kunstfertigkeit ist, wie etwa seine Fähigkeit, eine Zeile so zu beginnen, dass sie die Aufmerksamkeit fesselt, am Thema zu bleiben und dann einen Höhepunkt aufzubauen. Martin, ein Kirchenlied zu schreiben, ist ein komplexer Vorgang.
Ja, es hat einen umfassenden Aufbau, wie wir vorher schon sagten. Es geht nicht nur darum, ein bisschen Text zu schreiben.
Ist da Emotion?
Ja.
Ist da Gefühl? Enthält es Lehre?
Definitiv.
Ist es Christuszentriert?
Ja.
Geht es um Erlösung und Erlösungsthemen?
Ja.
Okay.
Und dann noch die Struktur. Es hat Rhythmus. Es hat eine Melodie. Es hat Harmonie.
Es enthält das alles. Im methodistischen Gesangsbuch hat der Text zwei verschiedene Melodien. Die erste, Hamburg genannt, stammt von dem Amerikaner Lowell Mason und wurde im Jahr 1824 verfasst. Die Melodie hat seinen Ursprung in einem gregorianischen Gesang, vermutlich dem Benediktus. Das hat man im Mittelalter in der mittelalterlichen Kirche. Stimmt's? Und wurde 1825 zuerst in der dritten Auflage der Sammlung von Kirchenmusik der Bostoner Händel- und Hayden-Gesellschaft veröffentlicht. Die zweite Melodie namens Rockingham wurde von dem Engländer Edward Miller 1790 verfasst und wurde 1861 das erste Mal mit diesem Text im Gesangsbuch Hymns Ancient and Modern versehen. Dieses Kirchenlied ist besonders kraftvoll, da es viele dichterische Gestaltungselemente enthält. Beispielsweise finde man in der ersten Strophe zweimal ein Oxymoron. Für Schaden acht ich, was Gewinn. Das ist ein Oxymoron in sich.
Ja.
Denn wie kann denn ein Verlust ein Gewinn sein? Was einst mein Stolz, beschämet mich. Auch das ist wieder ein Oxymoron. Es gibt hier also eine Methode. Die dritte Strophe enthält eine Paradoxon in einer Dornenkrone. In der zweiten Hälfte der Strophe finden sich auch zwei rhetorische Fragen. Trafen je sich solche Lieb und Kummer schon? Formten Dornen je so prächtig eine Krone? Das Stück endet mit dem Höhepunkt. Mein Alles, Seele und auch dem Leben nimm dafür. Man hat also einmal eine tiefgehende Theologie, dazu das Oxymoron, diese Widersprüche, die zu einer Realität werden. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugungssein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist auch ein Oxymoron.
Ja, es ist ein Oxymoron. Es ist sehr biblisch.
Ja, es ist ein sehr biblisches Oxymoron.
Auch der Geist der Weissagung verwendet eine derartige Sprache.
Richtig, und wenn man ihn nicht hat, kann man Gott nicht gefallen.
Stimmt.
Man muss also das Oxymoron akzeptieren.
So ist es.
Und das bedeutet, dass man die Rechtfertigung annehmen muss. When I Survey ist ein mit Theologie angefülltes Kirchenlied und ruft den Sänger zu einer emotionalen Antwort auf.
Also ist auch Emotion enthalten.
Ja, es umfasst auch Emotionen. Diese Hymne wurde zu einem Statement des Glaubens, das die Grenzen der Denominationen und Generationen durchbricht. Laut den Kirchenliederforschern Lionel Eddy haben Zeilen wie »Fahr hin, o Welt, mit deinem Schein« eine persönliche Bedeutung für jeden Sänger. Man kann also dieses Lied singen und es auf sich selbst beziehen.
Oh ja, es kann für die ganze Gemeinde sein, die zusammen singt, aber es kann auch sehr individuell sein.
Richtig. Man singt also nicht nur das Mantra eines anderen.
Ja, mit der vorher angesprochenen Emotion ist es genauso. Es enthält schon Emotionen, aber das muss in der richtigen Reihenfolge sein. Man kann das nicht die größte Triebfeder werden lassen.
Stimmt. Die entweder Handeln oder Absage fordern mag. Die drei Versprechen auf dem Höhepunkt des Liedes, mein Alles, Seele und auch Leben, sind das Opfer, das früher nur von denen gefordert wurde, die ein Ordensgelübde ablegten. Jetzt wird es von dir gefordert. Diese Ordensgelübde geschehen natürlich in einem ganz verkehrten Kontext.
Ja.
Weil sie mit Selbstverstümmelung verbunden waren.
Ja, was in Wirklichkeit wieder Selbstsucht ist.
Verneint eine Selbstverstümmelung nicht das Kreuz?
Doch.
Absolut.
Völlig.
Die Theologie dieses Liedes bringt sich machtvoll in den Kontext des Gottesdienstes ein. Eddy fährt fort, während man kurz davor ist, das Sakrament zu empfangen, sind der Textdichter über die Liebe nach, die dieses richterlich angeordnete Instrument der Folter und des Todes zu etwas machte, das göttlich Barmherzigkeit vermittelt. Dieses Lied ist ein Meisterwerk, das die Begabung eines Menschen und seinen Einfluss auf Millionen von Sängern durch die Zeitalter hindurch aufzeigt. Wie Dr. Young sagt, baute dieses Kirchenlied erfolgreich eine Brücke zwischen Psalter, Gesang und Hymnengesang. Und es machte die Kirche frei, einen lebendigen Leib des christlichen Lobpreises im Gesang zu schaffen. So hatte Gott sich das gedacht. Es muss persönlich werden. Aber es muss auch in der Schrift verwurzelt sein.
So ist es.
Sehen wir uns noch ein Lied an, Martin. Wir gebrauchen diese Lieder als Beispiele, um die Struktur und Methodik zu betrachten. Das, was es wirklich enthalten sollte. Wir sagen nicht, dass man sich nur auf das fokussieren soll, aber man sollte die grundlegende Botschaft herausziehen, um gründlich darüber nachzudenken was es bedeutet, Gott anzubeten.
Ja, besonders, wenn man Lieder dazu verwendet.
Ja, das hier ist etwas freier. Mein Jesus, ich liebe dich, ich weiß, du bist mein. Verzichte auf der Sünde betörenden Schein. Du bist mein Erlöser, der alles ersetzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus, dann jetzt. Das ist ein sehr freudiges Lied, stimmt's?
Ja.
Und es enthält Dankbarkeit. Stimmt's? Denn darin steckt eine Antwort auf das Kreuz.
Ja.
Sollte das in unseren Liedern enthalten sein?
Ja, da muss die Dankbarkeit hervorströmen.
Richtig. Dich liebe ich, doch du hast zuerst mich geliebt. Dein Tod an dem Kreuz die Erlösung mir gibt. Für mich haben Dornen das Haupt dir verletzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus ist jetzt. Steckt da Theologie drin?
Es ist wunderschön.
Drum will ich dich lieben im Leben, im Tod, dich preisen, solange mir Odem schenkt Gott, und rufen, ob mich auch der Todesschweiß netzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesus ist's jetzt. Wie lange soll also diese Liebe anhalten?
Bis zum Ende.
Bis zum Ende. Das ganze Leben hindurch.
Ja.
Und wenn man diese Dankbarkeit verliert, wenn man dieses Kreuz aus den Augen verliert,
dann hast du etwas verloren.
Dann hat man doch seine christliche Erfahrung verloren, richtig? Sind Lieder also dazu da, um einen an seine christliche Erfahrung zu erinnern?
Ja. Und um einen aufzuheben, wenn man am Boden ist. Um einen aus dem Dreck zu helfen, wenn man es einfach nicht mehr aushält. Und wenn man endlich herausgekommen ist, auch voller Freude Danke zu sagen.
Gut, worauf läuft es also hinaus? Die vierte Strophe spricht über die herrlichen Wohnungen und ewige Freude. Wenn ich ihn für immer im himmlischen Glanze anbeten werde, die glitzernde Krone aufs Haupt mir gesetzt, wenn je ich dich liebte, mein Jesus ist jetzt. Was immer einem in diesem Leben passieren mag, das ist die Verheißung. Doch die Menschen wollen eine Erfahrung im Hier und Jetzt.
So ist es.
Erinnerst du dich an die Verführerin, die Prostituierte, die wir beim abwesenden Eigentümer besprachen? Sie sagte, er hat seinen Lohn mitgenommen. Er hat die Geldbörse mitgenommen.
Ja.
Was soll das bringen? Komm, komm nur, ich will deine Bedürfnisse stillen. Jetzt.
Jetzt.
Was ist die Geschichte dieses Liedes und warum schrieb derjenige das? Es wurde von William R. Featherstone geschrieben. Mein Jesus, ich liebe dich, ich weiß, du bist mein, Verzicht auf der Sünde betörenden Schein. Du bist mein Erlöser, der alles ersetzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus, dann jetzt. Der Text dieses besonders beim Evangelikalen im Norden beliebten Kirchenlieds wurde wahrscheinlich bei der Bekehrung des Verfassers William Ralph Featherstone als Teenager geschrieben. Martin, er war ein Teenager! Es gibt einen Grund, warum wir das Lied gewählt haben. Denn er war ein Teenager.
Sind auch heutzutage viele Teenager mit Musik beschäftigt? Besonders in der Kirche? Und sie finden, dass solche Lieder ein wenig
langweilig.
Langweilig sind.
Aber er bekehrte sich, Martin. Verstand er die Bekehrung, die er erlebte?
Ja, das tat er.
Er musste also gründlich darüber nachgedacht haben. Er musste die Schrift studiert haben. Das Lied basiert auf der Schrift.
Es enthüllt das ganze Verständnis, das er hatte.
Es ist kein komplexes Lied.
Nein.
Die ernste Schlichtheit des Textes fand seit mehr als 150 Jahren seinen Widerhall bei Christen, besonders als Lied bei einem Aufruhr oder Gebet. Featherstone, der manchmal auch Featherstone geschrieben wird, wurde in Quebec in Kanada geboren, wo seine Eltern Mitglied der Wesleyanischen Methodistischen Kirche waren. Der Herausgeber des methodistischen Gesangsbuchs, Reverend Carlton Young, vermutet, dass das Lied zwischen der Bekehrung des Verfassers im Jahr 1858 und der Aufnahme in das Londoner Gesangsbuch im Jahre 1864 gedichtet wurde. Über Featherstone ist nur wenig bekannt. Die im allgemeinen methodistischen Gesangsbuch ausgelassene Strophe erscheint in vielen anderen als dritte. Drum will ich dich lieben, im Leben, im Tod, dich preisen, solange mir Odem schenkt Gott. Und rufen, Ob mich auch der Todesschweiß netzt, wenn die ich dich liebte, mein Jesus ist jetzt. Ein junger Mann, noch im Teenageralter, der an den Todesschweiß auf seiner Stirn denkt. Diese Strophe hat die Merkmale des romantischen Hymnengesangs des 19. Jahrhunderts mit seinem Augenmerk auf dem Tod. Die Anspielung der letzten Strophe mit seinen herrlichen Wohnungen im Himmel dient auf positivere Weise dem gleichen Zweck.
Es zeigt einem, ja, es ist ein trauriger Tag, aber dabei gibt es auch Hoffnung.
Die Strophen 2, 3 und 4 des Liedes enthalten im Original je eine Erwähnung der Augenbraue als einendendes Element. Die Dornenkrone auf deiner Braue, der kalte Todesschweiß auf meiner Braue und die glitzernde Krone auf meiner Braue. Es gibt da etwas, das hilft, dass man es sich merken kann.
Es ist wirklich schön. Er wiederholt es zwar, aber es ist nicht monoton leiernd.
Das ist ein sehr guter Punkt, Martin. Das andere verbindende Element ist die letzte Zeile jeder Strophe. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus ist jetzt. Dieser Fokus auf der Liebe des Sängers zu Christus durchzieht das Lied von der ersten Zeile an. Nimmt man alle 4 Strophen des ursprünglichen Liedes, erscheint das Wort Liebe oder geliebt 10-mal. Das ist doch interessant. Die Zuneigung wird doch mit weiteren Worten ausgedrückt, wie etwa gnädiger Erlöser oder werde dich immer anbetend lieben. Wie viele anderen Lieder aus dieser Zeit drückt die Hymne völlige Hingabe an Christus in seiner sehr vertrauten Sprache aus? Ist es ein Thema, das wir in unsere Musik aufnehmen können?
Oh, das müssen wir. Aber es darf nicht oberflächlich sein, denn das kommt von Herzen. Es strömt aus dem heraus, was man fühlt.
Gut, das war also ein etwas einfacheres Lied. Aber es hatte immer noch alle Merkmale, was es denn bedeutet, Christus zu dienen.
Ist es nicht interessant? Werdet wie die Kinder, die Kindlein. Und da haben wir einen Teenager, der dieses wunderschöne Lied verfasst. Es zeigt in seiner Schlichtheit, dass es nicht so kompliziert wie das vorige ist. Doch im Endergebnis läuft es auf das Gleiche hinaus.
Das Endergebnis ist das Gleiche. Es hängt von der Entwicklungsstufe der eigenen christlichen Erfahrung ab. Es hat ganz offenkundig nicht die tiefe Theologie, wie es Martin Luther in seine Lieder hineinnehmen würde. Aber es ist Christus-zentriert.
Christus steht im Zentrum. Es ist wunderbar bedeutungsvoll.
Nun, eines meiner Lieblingslieder, Martin. Nun, das wäre And Can I Be. Ist's wirklich wahr? Ich liebe es, dieses Lied zu singen, denn es ist so reich an Theologie. Es spricht das ganze Wesen der Schrift an, die Göttlichkeit Jesu. Nicht ein hervorgebrachtes Wesen, wie es im Katholizismus gelehrt wird, sondern als den, der von Anfang an mit dem Vater eins war.
Und auch kein geschaffenes Wesen.
Richtig. Das Lied wurde von Wesley geschrieben, wie wir noch sehen werden. Wenn man sich die Worte dieses Liedes und auch dessen Melodie ansieht, ist es ziemlich einprägsam. Man kann es auf stereotypischer Weise oder auch mit Begeisterung singen. Ich musste oft an James White denken, der seine Bibel nahm.
Soll ich jetzt auch meine Bibel nehmen?
Nein, du nicht. Ich lasse sie auch zu. Ich wollte das nur zeigen.
Ich dachte, wir lesen etwas.
Wenn die Gemeinde so sang, als ob sie Lieder zu einer Beerdigung sänge. Ich war schon in vielen Gemeinden, wo man sterben möchte, weil es sich jedes Mal wie eine Beerdigung anhört. Dann sagte er,
come on!
Los jetzt!
Oh.
Und er trieb sie an, doch mit mehr Begeisterung zu singen. Man kann es auch mit mehr Begeisterung singen. Und man kann es zu einem Crescendo bringen.
Ja. So ist das doch bei jedem Lied, das man singt. Sogar wenn es ein Gebet ist, sollte man es mit Gefühl singen. Dann verändert sich die ganze Bedeutung.
Richtig. Martin, warum liest du dieses Lied nicht vor?
Okay.
Warum soll ich das immer machen?
Klar, aber das ist dein Lieblingslied, aber ich habe schon ganz oft mit dir gesungen.
Okay.
Ist's wirklich wahr, dass mir zu gut der Heiland starb, der ich sein Feind und auch für mich heut spricht sein Blut? Ist's wahr, hat er auch mich gemeint? O große Lieb, wie fasse ich dich, dass du, mein Gott, starbst auch für mich.
Nun, darin steckt eine unfassbare Theologie, stimmt's?
Ja.
Man hat darin das erlösende Blut. Er starb für uns. Alle Dinge, die der Katholizismus ablehnt. Wir sind diejenigen, die seinen Schmerz verursachten. Was? Er starb für mich, der ihn bis auf den Tod verfolgte? Ich bin für seinen Tod genauso verantwortlich, wie es die Pharisäer damals waren.
Ja, stimmt.
Und große Lieb, wie fasse ich dich, dass du, mein Gott, starbst auch für mich? Das lässt viele Leute regelrecht durchdrehen.
Natürlich, es gibt ganz viele Menschen, die das nicht singen können.
Ich möchte es singen.
Genau.
Und wenn ich es singe, möchte ich es herausrufen.
Ja, so wie wir es vorhin hörten.
Ja, ich möchte es nicht nur murmeln. Ich möchte es laut hinausrufen. Denn das glaube ich.
So ist es.
Und ich möchte, dass jeder auf dieser Welt, ob er jetzt Moslem, Hindu oder Katholik ist, das hört und weiß, dass ich das glaube. Deshalb muss ich es laut singen, damit er es hören kann.
Amen.
Dieser Refrain, O große Lieb, wie fasse ich dich, dass du, mein Gott, starbst auch für mich.
Das ist angemessen.
Wie viel Theologie steckt darin?
Das ist eine umfassende biblische Lehre.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Er ließ des ewigen Vaters Thron, zu sterben für die sündige Welt, gab alles auf, der ewige Sohn, nur seine Liebe er behält. O Gnade, wie unendlich groß, dass du, mein Gott, mich kaufest los.
Warum wurde er gefunden?
Wegen der Gnade, der unendlichen Gnade des Vaters.
Ist das Lied eine Bekehrung? Er wurde gefunden, richtig?
Ja, er bekehrte sich und tat Buße.
Was führte zu seiner Bekehrung? Sein Verständnis, was dort vor sich geht. Hat der Autor ein biblisches Verständnis vom Erlösungsplan?
Gewiss doch.
Man kann es gar nicht singen, wenn man es nicht hat, richtig? Und wenn man es nicht singen kann, dann ist man kein Christ. Dann ist man ein Heide.
Genau, man wandelt nicht auf dem wahren Weg. Lang lag mein Geist in Nacht und Qual, versklavt, verfallen dem Gericht. Da traf mich, Herr, dein Lebensstrahl, der Kerker flammte auf im Licht. Die Kette riss, frei ward ich hier, ich macht mich auf und folgte dir.
Liegt darin auch Theologie?
Das ist Treue.
Ist das ein Aufruf?
Ja.
Passiert das den Jüngern?
Ja.
Warum folgten sie ihm? Und warum kamen sie aus ihren Kerkern? Wir befinden uns alle in Kerkern, wir sind alle im Gefängnis. Daran steht sehr viel Theologie. Ich kann das singen, mir passierte das. Wenn mir das nicht passiert wäre, könnte ich mich nicht Christ nennen.
Das stimmt.
Passierte dir das?
Ja.
Also kannst du dich damit identifizieren.
Absolut. Das mit dem Kerker.
Ist es wichtig, dass man sich mit dem, was man singt, identifizieren kann?
Zu 100%.
Gut.
Keine Furcht vor der Verdammnis mehr. Denn in Jesus ist alles mein. Ohne Scheu kann ich in göttliche Gerechtigkeit gehüllt vor den Thron des Ewigen treten. Und durch Christus, der mein ist, die Krone beanspruchen.
Liegt darin Zuversicht?
Ja.
Findet sich darin auch Theologie?
Die Verheißung, die Gott und Jesus uns gaben, ist hier erfasst.
Steckt Gerechtigkeit aus Glauben im Lied?
So ist es.
Martin, niemand außer einem wahren Christen kann dieses Lied singen.
Stimmt absolut.
Falls sie es doch machen und keine wahren Christen sind, sind sie Heuchler.
Ja, sie müssen glauben, was hier steht.
Die Originalfassung enthält noch eine weitere Strophe. Die erste Strophe ist gleich, doch lies bitte die zweite vor.
Oh, dies große Geheimnis, dass der Unsterbliche stirbt. Wer kann seinen wundersamen Plan ergründen? Vergeblich versucht der erstgeborene Seraph, die Tiefen der göttlichen Liebe in Worte zu fassen. Welch große Gnad, die ganze Erde bete an und lasst Engel nicht weiter ergründen.
In den modernen Gesangbüchern lassen sie diese Strophe aus, denn es ist ein bisschen komplex.
Ich verstehe.
I love it.
Ich liebe es.
Die Theologie darin.
Ich würde es sogar noch lauter rufen.
Stimmt.
Ich mag die Theologie darin. Deshalb würde ich es hinausrufen. Das heißt, mit Begeisterung singen. Dieses große Geheimnis, dass der Unsterbliche stirbt, das ist ein Oxymoron.
Genau, wir haben das ganz oft gesehen. Sogar die Bibel verwendet es.
Die Bibel ist voller Oxymora. Wer kann seinen wundersamen Plan ergründen? Werden wir es jemals verstehen? Nicht einmal der erstgeborene Seraph kann es verstehen. Aber er muss es sich ansehen und doch zu seinem Studienobjekt machen. Welch große Gnade, die ganze Erde betet ihn an und lasst Engel nicht weiter ergründen. Es sollte das Denken erschüttern, ob man jetzt ein Engel ist oder ein Mensch.
Aber man muss es nicht, weil man es einfach glauben soll.
In der Originalfassung gab es 5 Verse. Dann nahmen sie diesen etwas komplizierteren heraus und jetzt sind es nur noch 4. In unseren Gesangsbüchern ist das deshalb die 4. Strophe. Ich fürchte keine Verdammnis mehr. Es ist also ein wunderschönes theologisches Lied. Und erster Refrain. Dass du, mein Gott, starbst auch für mich. Das ist etwas, was man wirklich laut rufen möchte.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, dass das den Teufel irritieren würde?
So wie es Martin Luther sagte, da rennt er weg, er fliegt weg.
Das muss ihn ohne Ende irritieren. Also will ich es umso mehr rufen.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Gut, was ist nun die Geschichte dieses Liedes? Wir müssen die Strophe nicht nochmal lesen. Ist wirklich wahr, dass mir zu gut der Heiland starb, ist mit seiner überaus freudigen Stimmung vielleicht eines der ergreifendsten Lieder, die Charles Wesley verfasste. Am 21. Mai 1738, einem Pfingstsonntag, 3 Tage bevor sein Bruder John erlebt, wie sich sein Herz auf seltsame Art warm wurde, erholte sich Charles gerade im Heim von John Beret, einem armen Mechaniker, als er eine Stimme sagen hörte, im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und glaube, und du sollst von allen deinen Gebrechen geheilt werden. Die Stimme gehörte wohl Herrn Brays Schwester, die sich im Traum gedrungen fühlte, diese Worte zu sprechen. Interessante Geschichte, oder? Diese Lieder waren nicht einfach eines Tages da.
Nein.
Nur was schreibe ich denn heute?
Nein, nein, nein.
Das hat mit einer Erfahrung und emotionalen Dingen zu tun.
Und wahrscheinlich auch, wenn sie etwas studiert hatten.
Ja. Ich meine, wie arbeitet man denn eine Predigt aus? Wenn es sich dahin schleppt und man nachdenken muss, oh Mann, was soll ich denn heute predigen? Dann sollte man vielleicht Urlaub machen.
Das stimmt. Wenn man an dem Punkt ist, vor allem wenn man Prediger oder ein Evangelist ist, wenn es zur Last wird, mach eine Pause.
Richtig. Wenn man dranbleibt und seine Bibel liest und auch weiterhin den Geist der Weissagung liest, wird einem der Stoff für neue Predigen nicht ausgehen. Der anglikanische Hymnendichter Timothy Dudley Smith sagt aus, dass sich dann Folgendes ereignete. Charles verließ das Bett, öffnete seine Bibel und las in den Psalmen. Er gab mir ein neues Lied in den Mund, ein Lob für unseren Gott, gefolgt vom ersten Vers in Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er schrieb in sein Tagebuch, ich befand mich in Frieden mit Gott und war glücklich in der Hoffnung auf Christi Liebe. Die Bemerkung von Herrn Brays Schwester entflammte in Charles eine Überzeugung, die er nie zuvor so empfunden hatte. Im Geist bewegt und überzeugt rang Charles mit diesen Worten, bis er im Wissen, dass wir durch Glauben gerettet sind, in seinen eigenen Glauben zur Ruhe fand. Er kommt immer auf dieses Thema zurück, richtig?
Wieder war das Lied aus Rechtfertigung aus Glauben geboren.
Das stimmt. Bald nach diesem Bekehrungserlebnis schrieb er 2 Kirchenlieder, die diese wunderbare Liebe feierten, die er kennengelernt hatte. Einmal, es wirklich war, dass mir zugunsten der Heiland starb und Where shall my wandering soul begin? Das steht im methodischen Gesangbuch. Es gab einigen Streit darüber, welches der Lieder zuerst geschrieben wurde, aber die moderne Gelehrtenwelt nimmt an, dass das letztere das erste Lied war, das von Charles nach seinem Bekehrungserlebnis verfasst wurde. Gleichgültig, welchen Rang es wirklich war in der Chronologie von Wesleys Schaffen einnimmt, ist und bleibt es eine der bemerkenswertesten Hymnen, die wie keine andere die umfassende Freude zum Ausdruck bringt, wenn man Erlösung empfängt. Man kann die im Internet suchen, dort hat man verschiedene Chöre oder Einzelpersonen, die es singen. Dann kann man sich den Pathos und die Energie, die darin steckt, anhören und die Worte verinnerlichen und urteilen, ob es einen in höhere Gefilde versetzt oder zu einem Mantra wird.
And see whether it lifts you to a higher plane or becomes a mantra.
Yeah.
So the text of the
Der Text des Kirchenlieds ist ziemlich unkompliziert. Wesley eröffnet es mit dem Ausruf: Soll ich ein Interesse am Blut des Erlösers entwickeln? Gefolgt von der rhetorischen Frage, starb er für mich, der seine Schmerzen verursachte? Beides ist typisch für Charles' dichterischen Stil. Die Bildersprache, die er für jede Strophe gebraucht, ist ergreifend. Besonders in Strophe 4 lässt es an die wunderbare Befreiung von Petrus und Paulus denken, der Kerker, über den er spricht, wie sie jeweils in Apostel 12 und 16 geschildert werden. Die erste Strophe drückt Verwunderung und Erstaunen über die Erlösungstat Gottes und sein Angebot der freien Gnade für alle aus, sogar für die, die Schuld an seinem Schmerz sind. Diese Verwunderung wird noch weiter durch die wiederholte Bemerkung für mich in Zeile 3 und 4 betont. Die zweite Strophe fährt mit diesem Gefühl der scheuen Ehrfurcht in der ersten Zeile fort. Oh, dies großes Geheimnis, dass der Unsterbliche stirbt. Charles erfasst das Paradox des Ostergeheimnisses, den Erlösungstod und die Auferstehung Christi. Er sagt, dass sogar der Oberste, der Engel, die Tiefe dieser göttlichen Liebe nicht ergründen kann. Die Strophe 3 spricht Wesley von der Verfleischwerdung, wobei Zeit 3 und 4 ein Echo auf Philippa 2, 6 bis 8 sind. Gab alles auf, der ewige Sohn, nun seine Liebe er behält. Strophe 4 vergleicht die neu gewonnene Freiheit der Menschen von der Sünde mit Petrus' wundersamen Entkommen aus dem Gefängnis mit »Da traf mich her, dein Lebensstrahl« nimmt sich Wesley eine Zeile bei Eloisa de Abelard von Alexander Pope, einem bekannten Liebesdichter seiner Zeit, um die Liebe Gottes zu symbolisieren, die herabkommt, um die Gefangenen frei zu machen. In der fünften Strophe spricht Wesley von der Rechtfertigung, die wir jetzt in Christus haben, und von der zukünftigen Verherrlichung im ewigen Leben. Die erste Zeile, »Ich fürchte keine Verdammnis mehr«, lässt an Römer 8, Vers 1 denken. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Liegt darin eine tiefe Theologie? Aber das war bei seiner Bekehrung.
Ja.
Martin, was für ein Wissen hatten diese Leute, bevor es dann wirklich einschlug?
Das ist unfassbar.
Ja.
Ich meine, die ganze Theologie war schon da. Und erst dann ging ihnen auf, ich brauche Bekehrung und Buße.
Martin, welches Lied kommt dir in den Sinn, wenn du dich bekehrst?
Nun, das enthält Reue, Freude und Jubel.
Gibt es da Lieder, die besonders hervorstachen, als du deine Bekehrung hattest?
Ja, ich verstehe.
Das wird bei jedem Einzelnen anders sein.
Nun, für mich, deshalb habe ich beispielsweise O Glorious Love gesungen.
Ja.
Jesus fand mich in meiner Finsternis.
Richtig. Martin, ich war ja ein Atheist. Und als ich entdeckte, was Jesus für mich getan hatte, sprach mich besonders ein Lied an. Selig ist's, dem Herrn vertrauen. Nimm getrost ihn nur beim Wort, was ich nie zuvor getan hatte.
Genau.
Das hatte eine mächtige Wirkung auf mich. Deshalb hatten wir es auch in der Offenbarungsreihe. Und Leute sagen, dass die Offenbarungsreihe Christus nicht immer genug im Zentrum hat. Denn es legt den Fokus stark auf alles, was in der Welt schiefläuft. Der große Kampf und all diese Themen. Warum sollte ich das als Motto-Lied wählen? wenn es nicht Christus-zentriert wäre. Denn sobald einmal all der Müll weg ist, bleibt ja nur Christus übrig.
So ist es. Das ist ja dazu da, all die Verführungen zu zeigen, die einen von Jesus wegbringen. Wie du sagtest, nimm die Ablenkungsmanöver weg und das bringt einen zurück zu ihm.
Das bringt einen zu Christus zurück. Selig ist dem Herrn Vertrauen. Es gibt also bestimmte Lieder, die bei Menschen Anklang finden. Aber sie müssen auch etwas theologischen Tiefgang haben.
Ja.
Das Lied erschien zuerst in John Wesleys Gesangsbuch von 1739. Hymns im Sacred Poem. Seit seiner ersten Veröffentlichung wurde es in die meisten methodistischen Gesangsbücher und auch in vielen anderer protestantischen Denominationen aufgenommen. Es ist fast so, als ob die Methodisten die Sache mit den Kirchenliedern auf ein höheres Niveau gehoben haben. Also ich meine, er hat 6000 Lieder geschrieben. Und der Adventismus ist mehr im Methodistischen verwurzelt, weil der Methodismus zum ersten Mal auch die Heilung betonte. Man kann nicht einfach nur bei der Rechtfertigung bleiben, denn ohne Heilung wird niemand Gott sehen. Das heißt, wenn man Christus nicht erlaubt, einen zu verändern,
ja, und dabei zu bleiben,
kann man kein ewiges Leben haben. Man muss verändert werden. Abgesehen davon, dass John in seinem Gesangsbuch von 1780 die ursprüngliche fünfte Strophe ausließ, behielt das Lied seine Originalform. Diese fehlende Strophe spricht von der persönlichen Erlösungsgewissheit. Wahrscheinlich ließ Wesley sie wegen des vorrangig persönlichen Untertons und seinen relativ geringen Beitrag zum übergeordneten Thema und Aufbau des Liedes weg. Sein persönlicher Charakter mag für ein eher evangelistisches Umfeld äußerst passend, aber für die allgemeine Gemeinde im Gottesdienst nur von geringer Bedeutung sein. Ob sie jetzt enthalten ist oder nicht, wenn es keine große Veränderung bringt, auch gut. Ich hätte sie gerne dabei. Martin, würdest du mir zustimmen, dass uns in großem Ausmaß die Bedeutung der Kirchenlieder verloren ging?
Weißt du, wo ich das sehe? Wenn man in eine Gemeinde geht und sie Lieder so singen, wie du sagtest. Ist jeder wirklich irritiert?
Halb tot.
Wenn man in eine Gemeinde geht und dieselbe Hymne gesungen wird, aber mit Begeisterung und diesem Ruf, ist das ganz anders.
Das ist ganz anders. Alles hängt davon ab, wie es um das Denken und das Herz steht. Und Hymnen sind nicht langweilig.
Nein, das Einzige, was daran langweilig sein könnte, sind die Leute, die sie langweilig werden lassen.
Du hast völlig recht. Lass uns mit einem Zitat vom Geist der Weissagung abschließen. Die Kunst des heiligen Gesangs wurde in den Prophetenschulen sorgfältig gepflegt. Man hörte keinen frivolen Walzer, noch ein leichtfertiges Lied, das den Menschen erhöhte und die Aufmerksamkeit von Gott ablenkte. Nur heilige, feierliche Psalmen, die alle den Schöpfer lobten, seinen Namen erhöhten und seine wunderbaren Werke aufzählten. Diese Musik sollte speziell einem heiligen Zweck dienen, nämlich die Gedanken auf das zu lenken, was rein, edel und erheben war, und um mit der Seele Hingabe und Dankbarkeit für Gott zu erwecken. Darum geht es doch. Wir sollten zu dieser Art von Anbetung zurückfinden. Und wir sollten erforschen, warum wir das singen, was wir singen. Was bedeutet das, was wir singen? Und wie betrifft mich das persönlich? Dann wird man auch nicht nur mit Gemurmel dasitzen.
Ja. Was ist, wenn man in eine Gemeinde kommt und noch bevor der Gottesdienst anfängt, Gott im Lied angebetet wird und jeder freudig mitsingt? Das fließt doch dann in den Gottesdienst mit hinein.
Richtig. Musik bildet einen Teil der Anbetung in den himmlischen Höfen und wir sollten darum bemüht sein, in unseren Lobliedern der Harmonie der himmlischen Chöre so nah wie nur möglich zu kommen. Die richtige Schulung der Stimme ist ein wichtiges Element der Ausbildung und sollte nicht vernachlässigt werden. Gesang als Teil der Gottesdienste ist gleichermaßen ein Akt der Anbetung wie das Gebet. Das Herz muss die Seele eines Liedes spüren, um ihm richtig Ausdruck zu verleihen. Martin, das ist die Grundlage dafür, was Loblieder für Gott bedeuten. Und was für einen Unterschied würde es machen, wenn wir das wiederentdecken könnten?
Nun, in den letzten 7 Jahren meines Lebens hat das Thema Musik sich wirklich entwickelt. Und eines muss ich dir sagen, sobald man Gott erlaubt, das zu ändern, was man selbst zwar als richtig wahrnimmt, aber was er als heilige Musik ansieht, eröffnet sich einem in diesem Bereich eine ganz neue Welt.
Das ist richtig. Möge Gott uns Weisheit geben, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Das waren ja nur ein paar Gedanken dazu, was wirkliche Anbetung eines erhabenen und heiligen Gottes ausmacht. Möge Gott uns doch Weisheit geben.
Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir nicht nur in der Lehre dienen, sondern auch im Gesang. Und wir möchten Teil der himmlischen Erfahrung werden, dieser himmlischen Chöre. Wir wollen mit Freude und Dankbarkeit singen und auch mit einem Verständnis über den Erlösungsplan, damit die Menschen aus verstehen können, wofür wir stehen, was wir glauben und warum wir das glauben und warum wir es der ganzen Welt zurückrufen wollen. Schenke uns eine neue Erfahrung. Möge der wahre Heilige Geist das wieder zum Leben erwecken, was verloren ging. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.